Die haben auf so einem Fahrradergometer mehr Leistung gebracht, die haben länger durchgehalten, bis sie gesagt haben, ich schaffe nicht mehr. Und sogar die Sauerstoffextraktionsrate in der Lunge, also ein sehr physiologisches Maß, war verändert, wenn man geglaubt hat, dass man die besseren Gene hat.
Egal ob bunte Tapes auf der Wade, die Mentholsalbe vor dem Start oder kalt duschen nach dem Intervalltraining, wir alle haben diese Rituale. Und das Faszinierende ist, sie wirken. Wir fühlen uns plötzlich schneller, erholter oder schmerzfreier, auch wenn es manchmal keine wissenschaftliche Evidenz dafür gibt. Aber trickst unser Kopf dann unseren Körper einfach nur aus? Ist der Glaube an unsere Ausrüstung am Ende vielleicht sogar unser stärkstes Trainingstool? Genau das finden wir in dieser Folge heraus, denn wir nehmen den Placebo-Effekt im Laufsport unter die Lupe. Dafür haben wir uns eine absolute Koryphäe eingeladen, Professor Dr. Ulrike Bingel, Professorin für klinische Neurowissenschaften und Schmerzforscherin an der Universität Duisburg-Essen. Ulrike erklärt uns, warum unsere Erwartungshaltung echte Leistung freisetzen kann und welche Gadgets und Methoden besonders gut dafür funktionieren. Gleichzeitig stellen wir uns die Frage, wo die Grenzen des Placebo-Effekts liegen und wie uns andersherum sein Bruder, der Nocebo-Effekt, ausbremsen kann. Moderiert wird diese Folge von mir, Elliot, aus der Redaktion, und jetzt Vorhang auf für dieses spannende Gespräch. Guten Morgen und herzlich willkommen bei uns im Achilles Running Podcast.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du es einrichten konntest, mit mir zu sprechen. Ich dachte, ich fange heute vielleicht mal mit einer kleinen Placebo-Anekdote aus meinem eigenen Leben an, weil ich mich natürlich in Vorbereitung der Folge auch gefragt habe, wo ist eigentlich der Placebo-Effekt in meinem eigenen Leben präsent? Und mir ist etwas aufgefallen, und zwar beim Kaffeetrinken, weil ich trinke ja jeden Morgen Kaffee, heute Morgen natürlich auch. Mir ist aufgefallen, dass ich schon ganz oft beim ersten Schluck das Gefühl habe, ich bin wacher. Und ich hatte auch mal eine Weile koffeinfreien Kaffee getrunken. Auch da hatte ich das Gefühl, ich werde davon wacher. Das wäre jetzt so ein klassischer Placebo-Effekt, oder?
Absolut, ich habe den auch.
Ah, okay. Weil das Koffein kann ja gar nicht so schnell wirken. Das ist dann einfach Konditionierung.
Genau, das ist ja interessant. Und mit Sportbezug ist das ja zum Beispiel beim Trinken auch so. Wenn man richtig Durst hat und plötzlich eine halbe Flasche Wasser trinkt, dann ist der Durst ja schon ein bisschen befriedigt, obwohl physiologisch das Wasser noch gar nicht im Kreislauf sein kann. Also wir sagen immer, unser Gehirn, unser Körper ist eine Vorhersagemaschine und manchmal nehmen wir da Ergebnisse durch Erwartung hinweg.
Ah ja, ja, beim Trinken kann ich das auf jeden Fall auch, ja, doch sehr, sehr stark bestätigen. Da hat man ja wirklich ganz oft das Gefühl, der erste Schluck bringt schon total viel. Man hat da schon richtige Glücksgefühle manchmal, je nachdem, wie durstig man war.
Genau.
Ja. Ja, da können vielleicht auch alle unsere Hörenden mal einen Moment in sich gehen und überlegen, wo greift der Placebo-Effekt so in ihrem Leben? Wir haben hier im Podcast auf jeden Fall auch schon ziemlich oft über Tools gesprochen, die zumindest nach wissenschaftlicher Evidenz eigentlich keine echte Wirkung haben. Also nur mal als Beispiel, Nasenpflaster waren ja mal eine Zeit lang sehr präsent im Ausdauersport. Dann haben wir auch mal über Kompressionssocken aus dem nicht-medizinischen Bereich gesprochen, die eigentlich deswegen auch keine Wirkung haben sollten. Oft ist die Antwort hier im Podcast aber dann trotzdem, trotz mangelnder Evidenz gewesen, naja, wenn es den Leuten hilft, dann sollen sie es trotzdem machen. Und zwar aufgrund des Placebo-Effekts. Also hinter diesem Placebo-Effekt scheint doch dann eine ganz, ganz große Kraft zu stecken, oder?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Für viele körperliche Symptome, gerade Schmerz, aber auch so Dinge wie Leistungsbereitschaft und Motivation, gibt es große Placebo-Effekte. Und wenn einen das nicht finanziell in den Ruin treibt, dann ist ja nichts dagegen einzuwenden, diese Effekte auch für sich zu nutzen.
Ja, ich finde den ehrlich super magisch irgendwie. Und ich finde, der hat auch zu Unrecht so ein schlechtes Image, weil, ja, wie man sagt, wenn es hilft, dann hilft's. Und da wollen wir heute auch ein bisschen tiefer reingucken, wo man das im Sport vielleicht anwenden kann, wo aber auch die Grenzen sind natürlich, weil es ist leider auch nicht die Lösung für alles. Das konnte ich in meiner Recherche auch schon mitnehmen. Ja, vielleicht magst du uns da erstmal einen kleinen Einstieg geben. Was ist denn der Placebo-Effekt? Wie funktioniert das?
Also im klassischen Sinne ist der Placebo-Effekt eine positive körperliche oder seelische Reaktion nach der Einnahme eines Placebos, also eines Scheinmedikamentes, das in sich gar keine pharmakologische oder andere Wirkung hat. wir wissen, dass die treibende Kraft von diesen Placebo-Effekten die daran geknüpfte Erwartung ist. Das heißt, im etwas erweiterten Sinne bezeichnet man als Placebo-Effekte auch alle positiven körperlichen oder seelischen Effekte von positiver Erwartung. Und jetzt kommt aus meiner Sicht das Wichtige. In dieser erweiterten Definition treten diese Erwartungseffekte natürlich nicht nur bei Placebos auf, sondern bei allem, was wir medizinisch oder auch außerhalb der Medizin, zum Beispiel im Sport, machen. Also auch ein Medikament, das ich einnehme, ist ja im besten Fall begleitet von positiver Erwartung und dann wirkt das Medikament besser. Also traditionell ist Placebo-Effekt immer sehr an Placebo geknüpft, aber das, was daran wirkt, ist die Erwartung und die gibt es natürlich auch weit über die Placebos hinaus. Körperlich passieren da ganz spannende Dinge. Also das ist so die wichtigste Erkenntnis, glaube ich, der letzten vielen Jahre der Forschung. Diese Effekte sind nicht irgendwie eingebildet oder in Anführungsstrichen nur psychologisch, sondern es passieren komplexe Vorgänge in Gehirn und Körper, wenn Menschen einen Placebo-Effekt oder auch den negativen Zwilling, den Nocebo-Effekt, erleben.
Ja, dann erklär doch gerne mal, was der Nocebo-Effekt ist. Das haben vielleicht auch noch gar nicht alle gehört, ne? Das war mir auch ein bisschen neu so in dieser Differenzierung.
Genau, der Nocebo-Effekt ist das Gegenteil vom Placebo-Effekt. Der Nocebo-Effekt ist eine negative körperliche oder seelische Reaktion, die auftritt durch negative Erwartungen, durch Angst und Sorge. Also typisches Beispiel, es tritt schon eine Nebenwirkung auf, wenn ich den Beipackzettel nur lese. Ja, ich lese die ganzen Nebenwirkungen und plötzlich fühle ich mich unwohl. Oder ich gehe morgens zur Kita, um meinen Sohn abzugeben. Da steht ein Schild, wir haben heute Läuse, Flöhe und Mumps. Und dann kratzt man sich am Kopf. Also Effekte, die eintreten durch negative Erwartungen. Und die gibt's beim Sport natürlich genauso wie in anderen Kontexten.
Ja. Auf jeden Fall, da werden wir auch sicherlich gleich eingehen. Vielleicht erstmal nochmal so generell, warum würdest du sagen, hat der Placebo-Effekt bei vielen Menschen dann so einen schlechten Ruf? Weil eigentlich haben wir ja gerade gelernt, der bietet ganz, ganz tolle Möglichkeiten und kann auch trotzdem wirklich, zum Beispiel bei Schmerzen oder bei wirklich gesundheitlichen Themen, einen positiven Effekt erzielen, auch wenn es jetzt vielleicht keine echte, in Anführungszeichen, Wirkung gibt.
Ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe. In der Medizin und in der klinischen Forschung hatte der Placebo-Effekt lange einen schlechten Ruf, weil er sozusagen der Buhmann in den klinischen Studien war. Also in klinischen Studien, und das macht er ja zum Beispiel mit den Kompressionsstrümpfen und anderen Maßnahmen auch, wird ja immer getestet, ist eine bestimmte Maßnahme wirksamer als ein Placebo. Das heißt, gegen das Placebo muss man erstmal ankommen und in vielen Fällen ist das gar nicht so einfach. Und der Placebo-Effekt stört sozusagen die klinische Studie und das macht ihm schon mal einen schlechten Ruf. Und ich glaube, dass der Placebo-Effekt in der Vergangenheit auch viel mit Scharlatanerei und Schwindel und Einbildung assoziiert wurde und dass er negativ konnotiert wird. Ich habe aber persönlich das Gefühl, da habe ich aber natürlich ein Bias, dass der Placebo-Effekt deutlich sozusagen aus seiner Schmuddelecke herausgekommen ist, weil wir eben verstanden haben, das sind konkrete, messbare körperliche Reaktionen, die wir auch nutzen können, um Medikamente und andere medizinische Maßnahmen wirksamer zu machen.
Ja. Ja, das ist auch auf jeden Fall wünschenswert, dass da der Placebo-Effekt in seiner ganzen Bandbreite genutzt werden kann. Ich ertappe mich auf jeden Fall auch selber dabei so ein bisschen, wenn ich dann in der Podcast-Folge höre, ach, diese Sache hat doch nur einen Placebo-Effekt. Schade, dann ist es nicht ganz so viel wert, in Anführungszeichen. Aber eigentlich sollte man ja denken, wow, trotzdem hatte es so einen Effekt. Spannend, weil zum Teil natürlich der Placebo-Effekt vielleicht auch zugänglichere, aber vielleicht auch eine kostengünstigere Variante in manchen Fällen wäre. Darüber können wir vielleicht auch nachher noch mal ein bisschen sprechen, wo das denn vielleicht der Fall ist und wo nicht. Aber du hast gerade gesagt, eigentlich sind nicht nur Präparate, also also zählen nicht nur oder führen nicht nur Präparate zu einem Placebo-Effekt. Also könnte man sagen, ne, Salben sind auch was, vielleicht auch sowas wie Massagen, wenn man jetzt an Sport denkt. All diese auch Tatenaktionen.
Absolut, also ja. Es gibt auch Placebo-Effekte in der Psychotherapie, in der Physiotherapie sind die ganz ausgeprägt. Können wir auch noch drüber sprechen, wie das im Sportkontext ist. Also jede Art von Maßnahme kann auch von einem Placebo-Effekt begleitet sein und dann die Wirksamkeit der Maßnahme oder Behandlung verbessern. Und genauso kann alles, was man tut, auch von einem Nocebo-Effekt begleitet sein, wenn man ängstlich hat oder kein Vertrauen in die Behandlung hat. Und dann wirkt diese nicht so gut oder führt zu Nebenwirkungen oder unerwünschten Wirkungen. Also das ist keinesfalls nur auf Medikamente beschränkt. Energy Drinks sind auch ein spannendes Thema. Aber wir kennen das auch, jetzt nicht sehr sportlich, aber zum Beispiel bei ganz vielen anderen Konsumgütern, Wein zum Beispiel, der Geschmack und die Wahrnehmung von Wein hat ganz viel mit dem Preis des Weins und dem Etikett zu tun. Also das gibt es in allen Bereichen, auch weit außerhalb der Medizin.
Mhm. Und ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, aber wirken da bestimmte Dinge, nenne ich es jetzt einfach mal, auch besser als andere? Also sind zum Beispiel Pillen, die man schluckt, ist da der Placebo-Effekt generell oft höher oder besser?
Das ist eine ganz spannende Frage. Es gibt auf jeden Fall große Unterschiede und es ist immer an die Erwartung geknüpft. Hier so im angloamerikanischen und europäischen Bereich haben Spritzen, Injektionen und sogar Operationen, also umso invasiver das ist, umso größer ist auch der Placebo-Effekt, weil man eine größere Wirksamkeit mit dieser Darreichungsform erwartet. Dann kann man sagen, grundsätzlich sind alle Arten von neuartigen Behandlungen haben größere Placebo-Effekte. Und nachvollziehbarerweise alles, was man merkt, ja, also das, vielleicht kommen wir noch zu dem Kinesio-Taping, also alles, was man spürt, also eine Wärmesalbe, das Taping, ein Verband oder gar ein Gips, alles, was man spürt, löst größere Erwartungen aus, als jetzt irgendwie eine Tablette so zwischen zwei Leberwurstbrötchen runter zu würgen. Ist keine besonders distinkte Erfahrung und löst bei manchen Patienten dann auch eine geringere Erwartung aus.
Mhm.
Also es geht immer über die Erwartung.
Okay, also das finde ich auch ganz spannend, der Hinweis, dass neuartige, in Anführungszeichen Behandlungsmethoden oder was auch immer, dann eine höhere, größeren Placebo-Effekt erzielen. Mhm. Das heißt ja auch, dass man vielleicht, wenn man jetzt etwas auf den Markt bringen würde, einen Vorteil hätte, wenn man sich da irgendwie absetzt, ne, von anderen Produkten.
Absolut, es sei denn, die Menschen haben schon sehr, sehr gute Vorerfahrungen mit was. Also neben der Erwartung ist positive Vorerfahrung auch eine ganz treibende Kraft. Aber ja, wir sind als Menschen so gemacht, dass wir immer in der Balance sind aus Sicherheit, aber auch neue Dinge zu explorieren und rauszufinden. Deswegen ist neuartig grundsätzlich immer gut und fancy und spürbar und schick, teuer. Also Dinge, die teuer sind, haben auch einen größeren Placebo-Effekt.
Ah ja, das hatte ich
auch. Wie beim Wein.
Mhm, das hatte ich auch in einer Studie gelesen, dass da teurere Schmerzmittel tatsächlich eine bessere Wirkung erzielt haben. Das fand ich auch so verrückt. Dass
ja, also vermeintlich teure, das ist ganz wichtig. Also vermeintlich teure Schmerzmittel, die in Wahrheit ein Placebo sind, wirken besser, wenn die Personen glauben, dass es ein teures Schmerzmittel ist. Ja. Wir sehen das in der Medizin auch. Da gibt es ja das Phänomen mit den sogenannten Generika. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Es gibt ja immer die Originalpräparate und dann gibt es so Präparate, wir nennen die Nachahmerpräparate. Da ist dann der Patentschutz abgelaufen und chemisch und von der Galenik ist das alles total identisch. Ja? Und dennoch haben Patienten daran eine geringere Erwartung, weil es eben das Nachahmer und nicht das echte Präparat ist. Das ist pharmakologisch überhaupt nicht zu erklären, sondern nur durch die Erwartung.
Also da kann dann auch ein Markenname, ne, der etabliert ist, ganz viel ausmachen.
Genau. Ja.
Okay, ja. Ja, spannend. Also besonders gerade mit dem Preis, das hat mich so überrascht, beziehungsweise, was heißt überrascht? Irgendwie auch nicht richtig überrascht, aber ein bisschen traurig gemacht, weil natürlich es ein bisschen schade ist, wenn das dann doch tatsächlich, das treibt ja dann vielleicht auch HerstellerInnen an, die Kosten nicht zu niedrig zu haben, ne? Wenn man weiß, dass vielleicht ein zu geringer Preis die Leute sogar abschreckt.
Ich finde das auch, das ist ein schmaler ethischer Grat in der Medizin, natürlich noch mal mehr als beim Sport aus meiner Sicht. wo wir als Behandelnde auch gegenarbeiten müssen. Denn der Wert einer Behandlung hat ja nicht nur was mit dem Preis zu tun, sondern auch mit vielen anderen Informationen, die ich darüber erhalte. Und da sehe ich uns als Ärztinnen und Ärzte in der Pflicht, unsere Patienten gut zu informieren, sodass sie auch von günstigen, aber sehr wirksamen Maßnahmen genauso gut profitieren können. Und jetzt im Bereich Sport, ja, da ist es so ein, ist es ein schmaler Grat.
Ja,
wenn es ein bisschen wehtut, preislich kann es zumindest Erwartungseffekte pushen. Aber wenn man sich gut informiert und weiß, Mensch, das günstige Präparat ist bei Stiftung Warentest genauso gut getestet, dann kann das auch wieder was sein, was die Erwartung positiv beeinflusst, sodass man nicht so viel Geld ausgeben muss für seine Kompressionssocke. Also
ja,
das ist jetzt mal so ein bisschen flapsig zu sagen.
Genau. Wenigstens das konnten sich die Leute hoffentlich heute schon aus der Folge mitnehmen, dass teurer nicht immer tatsächlich besser ist. Okay, mich hat auch noch interessiert, sind manche Personen anfälliger für den Placebo-Effekt als andere? Weil es ist, ne, wenn der Placebo-Effekt auf alle Menschen gleich wirken würde, dann gäbe es ja da auch keine Unterschiede in Studien und so. Ne? Und man weiß ja, manchmal nimmt jemand was ein und schwört darauf, bei jemand anderem erzielt es aber gar keine Wirkung.
Ja, das ist so ein bisschen der heilige Gral der Forschung, die wir betreiben. Grundsätzlich sind definitiv nicht alle Menschen gleich empfänglich. Es gibt eine große Varianz, du hast es schon genannt, in den Studien sehen wir Menschen, die reagieren auf Placebos ganz stark und andere überhaupt nicht und reagieren sogar mit Nocebo-Effekten. Es ist bislang aber noch nicht gut verstanden, welche Faktoren das sind, die das beeinflussen. Also sowas wie Persönlichkeit scheint zum Beispiel eher einen geringen Einfluss zu haben. Persönliche Vorerfahrungen haben eine große Rolle. Das macht ja auch Sinn, wenn ich schon 5-mal mit einer Tablette eine gute Erfahrung bei Kopfschmerzen gehabt habe, dann wird es beim 6. Mal auch passieren. Es scheint auch die eigene Genetik eine Rolle zu spielen. Da braucht man aber sehr große Stichproben, um das prüfen zu können. Wir wissen, dass die eigene Gehirnarchitektur auch eine Rolle spielt. Also es gibt viele Faktoren, aber wir wissen noch nicht genau, wie wichtig die sind. Aber die Varianz ist definitiv groß.
Okay, wenn die Persönlichkeit keine so große Rolle spielt, dann kann man also nicht sagen, besonders skeptische Menschen oder so, die reagieren wahrscheinlich nicht auf Placebo.
Höchstens über die, die Endstrecke der Erwartung. Klar, wenn ich super ängstlich bin, aber bei den meisten Menschen ist Ängstlichkeit ja kein Teil der Persönlichkeit. Aber wenn ich in einer Situation ängstlich bin und sehr skeptisch, dann werde ich natürlich geringere Placebo-Effekte erfahren, als wenn ich super optimistisch und vertrauend bin. Also in dem Sinne gibt es die Effekte schon, aber so die Grundzüge der Persönlichkeit scheinen eher einen kleinen Einfluss zu haben, wenn überhaupt. Wir wissen zum Beispiel auch noch gar nicht, ob Placebo-Effekte immer gleich groß sind. Also selbst innerhalb einer Person, die vielleicht so ein mittlerer, ich nenne ihn mal Responder ist, vielleicht hat der oder die Person große Effekte im Schmerz, aber ob der dann auch auf körperliche Leistungsfähigkeit, mentale Gesundheit und Schlafqualität ähnliche Placebo-Effekte hat oder nicht, das ist auch noch gar nicht untersucht. Also das ist unklar, ob das sozusagen überhaupt eine stabile Eigenschaft ist über verschiedene Outcomes hinweg. Müssen wir auch noch rausfinden.
Also noch viel in der Forschung offen, ne? Ist aber auch umso spannender. Gibt es auch denn Personen, die wirklich gar nicht, also die wirklich Non-Responder sind, die nie auf den Placebo-Effekt auch jemals anspringen werden? Oder ist das eher untypisch?
Es ist schwierig zu untersuchen, muss man ganz ehrlich sagen. Man kann es vielleicht von der anderen Seite betrachten. In den klinischen Studien hat man lange gehofft, weil ja die Placebo-Effekte so doof waren, hat man immer gehofft, man könnte die Placebo-Responder rausfiltern. Ja, also man hat dann so eine, man nennt das Run-In-Phase, da dosiert man das Medikament oder das Placebo ein und dann hat man einfach alle Leute raussortiert, die auf das Placebo angesprochen hat und hat gehofft, dass man dadurch dann in dem Haupttrial keine Placebo-Effekte mehr hat. Aber verrückterweise tauchen dann neue Leute auf, die Placebo-Effekte entwickeln. Also das ist auch situativ und kontextabhängig offenbar innerhalb einer Person unterschiedlich. Wir wissen aber zum Beispiel, dass auch bestimmte Erkrankungen mit der Fähigkeit, diese Effekte zu entwickeln, interferieren können. Also Patienten mit einer Alzheimer-Demenz, das ist ja eine Erkrankung, wo ja auch die Gehirnarchitektur in Mitleidenschaft gerät und irgendwann die Verdrahtung zwischen bestimmten Hirnarealen nicht mehr so gut funktioniert. die zeigen schwächere Placebo-Effekte. Also das zeigt schon mal, Erkrankungen können auch diese Fähigkeit, die körpereigene Apotheke aktivieren zu können, in Mitleidenschaft ziehen. Auch da müssen wir noch mehr drüber verstehen, aber es gibt definitiv Menschen, die rein biologisch das nicht so gut können wie die anderen.
Okay, und andersrum ist es wahrscheinlich auch so ähnlich mit dem Nocebo-Effekt, oder? Weil du meintest ja eben, dass zum Beispiel, wenn man jetzt sehr skeptisch oder sehr ängstlich vielleicht wäre, dass dann der Placebo-Effekt weniger stark wirken würde. Ich könnte mir vorstellen, dass aber bei den Leuten dann vielleicht sogar der Nocebo-Effekt stärker ist.
Absolut, das ist genau das Problem. Und insgesamt entwickeln sich auch Nocebo-Effekte viel leichter als Placebo-Effekte. Wir sind wahrscheinlich im Sinne so einer better safe than sorry evolutionären Geschichte so gestrickt, dass wir eher negativen Erwartungen folgen, dass wir lieber dann, bevor wir uns nochmal verbrennen, diese negative Gedächtnisspur behalten, ehe uns ein Fehler nochmal passiert. Und deswegen entwickeln sich Nocebo-Effekte leichter als Placebo-Effekte. Und das ist natürlich sehr misslich. Gerade im klinischen Kontext wollen wir Placebo-Effekte haben, zusammen mit unseren Goldstandard evidenzbasierten Therapien. Und wir wollen nicht, dass Nocebo-Effekte durch Ängste und Sorgen und mangelndes Vertrauen Medikamente oder andere Behandlungen weniger wirksam werden lässt. Also das ist eine große Herausforderung, dafür zu sorgen, diese Placebo-Effekte auch wirklich zum Wirken zu bringen und Nocebo-Effekte, wenn es geht, irgendwie zu vermeiden oder zumindest zu minimieren.
Ja, das ist bestimmt auch nicht so leicht, weil ich kann mir vorstellen, dass so ein Nocebo-Effekt, wenn der erstmal einmal aufgetreten ist, dann auch nicht so leicht zu korrigieren ist, ne? Im weiteren Verlauf.
Hinweise gibt es darauf, dass diese Gedächtnisspuren von Nocebo-Effekten fester sind. Das heißt, sie entwickeln sich leichter und man kriegt sie auch schwieriger wieder weg. Das ist blöd.
Okay, ja, ist es. Gut, du forschst und arbeitest ja auch ganz stark im Bereich Schmerzmedizin. Und ich glaube, Schmerzen, das kennen auch so die meisten LäuferInnen, leider. Kenne ich auf jeden Fall auch. Kommt halt entweder beim Wettkampf oder vielleicht auch im Folge durch irgendwelche Laufwehwehchen oder vielleicht sogar ernsthafte Verletzungen. Ja, kennen, glaube ich, die meisten im Laufe ihrer Laufkarriere in Anführungszeichen. Du hast aber gesagt, der Placebo-Effekt kann auf jeden Fall auch bei Schmerzen eingesetzt werden, ne?
Sogar ganz besonders gut. Also Placebo-Effekte gibt es in jedem körperlichen System, aber die sind ganz besonders groß bei allen subjektiven Empfindungen. Da gehört eben Schmerz dazu, da gehört Fatigue dazu, da gehört Juckreiz dazu, da gehört auch wahrgenommene Schlafqualität. Also bei allen diesen Dingen sind Placebo-Effekte besonders groß. Und wir wissen auch aus Studien, dass die Wirksamkeit von Schmerzmedikamenten auch über 50% zum Teil auf diese Erwartungseffekte zurückzuführen sind. Also das wirkt definitiv. Das darf man nicht vergessen. Sport hat ja selber auch eine schmerzhemmende Wirkung. Also das kennt ihr in eurem Podcast ja bestimmt mit dem Runner's High, also Ausdauerleistung. Aber auch starkes Training schüttet sowieso endogene Opioide aus. Das heißt, da hat man durch den Sport schon mal einen gewissen Schutz und durch Erwartung kann man das aber steigern.
Okay. Und wo sind da vielleicht dann, sagen wir mal Grenzen auch? Also wirkt Schmerz oder wirkt die Wirkung gegen Schmerz dann eher muskulär, nervlich? Wie sieht es bei Knochen aus, wie bei Sehnen? Gibt es da irgendwie Tendenzen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist mir nicht bekannt. Wir wissen, dass möglicherweise so Schmerzen, die aus den Eingeweiden kommen, viszerale Schmerzen, sozusagen hartnäckiger sind und schwieriger zu beeinflussen als ein Schmerz, den ich so außen an der Haut spüre, der also leichter sozusagen abzuschütteln ist. Mir ist jetzt keine Studie bekannt, die jetzt Knochenschmerz und Weichteilschmerz verglichen hat. Grundsätzlich nehmen wir an, dass es immer ausgeschüttete körpereigene Opioide sind und sozusagen eine aktivierte Schmerzbremse, die Schmerzen hemmt. Und das sollte erstmal relativ ähnlich wirken auf alle Arten von Schmerzen. Natürlich sind dem Grenzen gesetzt. Ja? Also wenn man jetzt irgendwie eine Unterschenkelfraktur hat, klar, vielleicht tut es ein bisschen weniger weh, wenn ich Vertrauen habe in den Sanitäter, der mich in die Klinik bringt. Aber ich kenne jetzt keine Placebo-Effekte, die so groß sind, dass dann dieser Schmerz plötzlich nicht spürbar ist. Was es aber gibt in so einer Situation, ist vielleicht die stressinduzierte Analgesie. Also das kennt man ja auch von Unfallopfern, dass in dem Moment auch beim Sport, man ist so drin, was weiß ich, Fußballer, die schnell rennen, die 90 Minuten Höchstleistung vollbringen. Wenn die sich verletzen, haben die manchmal objektiv Verletzungen, aber der Schmerz ist gar nicht so stark, wie man das erwarten würde bei dem Verletzungsmuster. Einfach weil durch den Stress und durch den Arousal und sozusagen den Kampfgeist auch ganz viel Schmerzhemmung im Körper schon aktiviert wird. Aber das hat dann gar nichts mit Placebo zu tun, sondern ist ein physiologischer Vorgang.
Okay, also in manchen Situationen sind wir denn auch empfänglicher, kann man sagen, für diese Art von Placebo?
Das würde ich sagen, hängt immer wieder mit der Erwartung zusammen. Ob jetzt bei, wenn man schon besonders erschöpft ist, der Placebo-Effekt stärker reinkicken kann, als wenn man das nicht ist. Das ist mir so nicht bekannt. Kann ich mir vorstellen, aber das müsste man untersuchen. Okay. Was noch wichtig ist, so Placebo-Effekte können immer nur Dinge, die der Körper selber machen kann. Also der Körper kann Opioide ausschütten und das wirkt schmerzlindernd. Der Körper schüttet Dopamin aus und das macht mich motivierter und vielleicht leistungsbereiter und lässt mich etwas mehr durchhalten zusammen mit den Opioiden. Aber der Placebo-Effekt kann nicht dafür sorgen, dass Knochen wieder zusammenwächst oder dass Tumorzellen schrumpfen. Also es muss was Körpereigenes sein, was der Placebo-Effekt sozusagen nutzt. Der kann auch nicht hexen.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges, also ganz wichtige Takeaway-Message, dass man natürlich trotzdem damit jetzt nicht physikalische Grenzen oder medizinische Grenzen sprengen kann. Leider wäre natürlich schön.
Aber trotzdem gibt es natürlich ein großes Potenzial. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Onkologie, die Behandlung von Tumorerkrankungen. Da käme ja kein Mensch auf die Idee, plötzlich mit Placebos zu behandeln. Aber wenn wir mit einer positiven Erwartung oder einer geminderten Sorge dafür sorgen können, dass die tollen Medikamente, die da die letzten Jahrzehnte entwickelt wurden, besser vertragen werden und weniger Nebenwirkungen machen, dann ist das ja auch ein ganz wichtiger Erfolg. Auch jemand, der nach einem Beinbruch weniger Schmerzen hat und schneller wieder Physiotherapie machen kann und sich schneller regeneriert, da spielen Erwartungseffekte natürlich eine große Rolle. Trotzdem muss den Knochen erstmal jemand zusammenschrauben.
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann gucken wir doch gerne mal auch auf den Laufsport an sich. Wenn man sich jetzt zum Beispiel einen klassischen Wettkampf angucken würde, du meintest ja gerade, die Erwartungshaltung macht da ganz viel aus. Könnte ich damit dann im Endeffekt auch meine Performance beeinflussen oder mindestens auch mein Schmerzempfinden, zum Beispiel auf den letzten Kilometern, wo es dann einfach hart wird? Vielleicht ist auch Schmerz nicht das richtige Wort, aber dieses Erschöpfungsempfinden, alles wird schwerer, man boxt sich so durch.
Also ich muss sagen, ich habe da keine persönliche Erfahrung. Ich laufe gar nicht selber so weit. Aber es gibt Untersuchungen, sowohl in Leistungssportlern als auch in sozusagen normalen Alltagssportlern, dass Erwartungseffekte definitiv das Gefühl von Erschöpfung abschwächen kann. Es gab eine ganz spannende Untersuchung in Stanford in Kalifornien. Da wurde gesunden Versuchsteilnehmenden ihr vermeintliches genetisches Risikoprofil für kardiovaskuläre Erkrankungen mitgeteilt. Das war aber fake, also stimmte gar nicht. Aber die, die glaubten, sie haben das protektivere, fittere Risikoprofil, die haben auf so einem Fahrradergometer mehr Leistung gebracht, die haben länger durchgehalten, bis sie gesagt haben, ich schaffe nicht mehr. Und sogar die Sauerstoffextraktionsrate in der Lunge, also ein sehr physiologisches Maß, war verändert, wenn man geglaubt hat, dass man die besseren Gene hat. Also das ist schon verrückt ein bisschen. Sehr. Es ist nicht immer nur das subjektive Erleben, sondern diese Erwartungseffekte können tief auch in die körpereigene Physiologie mit eingreifen. Mhm. Und auch bei Leistungssportlern gab es solche Untersuchungen, zum Beispiel placebo-kontrollierte Effekte von Anabolika. Also wenn ein Leistungssportler glaubt, er habe ein Steroid, eine anabole Substanz bekommen, dann kann der trotzdem in der Beinpresse, hält er länger durch oder sagt später, tut jetzt so weh, das schaffe ich nicht mehr. Also das ist schon spannend. Ich habe den Eindruck, und ich habe mich da viel mit dem Chris Beattie drüber unterhalten, das ist einer der Pioniere zu Placebo-Effekten im Sport. Er ist auch selber Leistungssportler. Umso trainierter Personen sind, umso kleiner sind die Dinge, die man da so ausgrenzen kann. Also ein Radsportprofi, die kennen ihre Physiologie alle so gut. Auch die haben Placebo-Effekte, aber das sind dann vielleicht 1-2% in dem ganzen Range. Also auch da versucht man das rauszutweaken, aber die sind schon so durch den ganzen Hochleistungssport, der optimiert schon alles so, dass da wenig noch zu erreichen ist. Aber die Effekte gibt's.
Das ist ja eigentlich andersrum für uns HobbyathletInnen, aber dann eine gute Nachricht, weil das heißt, dass das bei uns doch dann mehr vielleicht bewirkt als beim Profi.
So scheint es auf jeden Fall zu sein. Also es gibt Untersuchungen, wenn Menschen auch mehr an die positiven Effekte von Sport, die ja, also die gibt's ja einfach, wenn denen das bewusster ist und die da mehr dran glauben, dann bewegen die sich auch lieber und sie fühlen sich besser beim Bewegen oder weniger schlecht. Das ist definitiv messbar.
Okay, also mit einer positiven Haltung ranzugehen an den Sport ist positiv. Wahrscheinlich mit irgendwie ja Selbstvertrauen an der Startlinie zu stehen am Tag kann auch schon was bewirken, weil es tatsächlich wirklich dann, ja doch, dass man da vielleicht nochmal Kräfte in sich freischafft oder freischaufelt, die man sonst nicht hat.
Ihr kennt euch damit viel besser aus, aber was ich so beobachte, wenn ich mal Hochleistungssport, was weiß ich, Olympiade oder so gucke, da gibt es auch ganz viele Rituale, die nicht nur Läufer, auch andere Sportler haben. Die tragen das gleiche Wettkampf-T-Shirt oder haben irgendwie einen Talisman oder eine bestimmte Schrittfolge. Also das ist alles hochgradig ritualisiert, um eben diese Lerneffekte zu nutzen. Wenn ich 150.000 Mal die Erfahrung gemacht habe, wenn ich das so mache, dann ist das gut. Dann hilft mir das auch im Wettkampf, wenn ich dieses Ritual anwende, das zu mobilisieren. Also das kann man auch zumindest zum Teil mit Erwartungseffekten in Einklang bringen.
Okay, also selbst wenn jetzt vielleicht die Salbe oder so, die ich mir immer auf die Waden schmiere, keinen echten oder keinen pharmakologischen Effekt hat, kann das doch was bringen, wenn ich das jetzt schon zum 100. Mal mache oder so, weil ich einfach so ein Ritual entwickelt habe.
Und was auch spannend ist, und das finde ich auch sehr interessant, wenn wir jetzt in Richtung Doping denken, es gibt ein Phänomen, das nennt sich pharmakologische Konditionierung. Ich weiß nicht, ob du diese Pavlovsche Konditionierung kennst. Also wenn man den Glockenton von einem Hund, also den Glockenton paart mit dem Mittagessen eines Hundes, dann speichelt irgendwann der Hund bei dem Glockenton. Und mit Medikamenten kann man was Ähnliches machen. Es gab Studien an Kraftsportlern, die haben mehrfach Morphin, also ein richtiges Opioid bekommen, um in der Beinpresse stärker zu sein und den Schmerz besser zu tolerieren. Und wenn man das 4-5 Mal macht und beim 6. Mal spritzt man denen ein Placebo und die wissen auch, das ist ein Placebo, dann halten die trotzdem länger durch. Also es gibt diese gelernten Effekte auch. Das finde ich spannend. Ich weiß gar nicht, ob es sowas zu EPO, wollte ich immer mal nachgucken. Aber es lässt einen jedenfalls kreativ werden, wenn man in diese Richtung denkt. Also es gibt auch gelernte Effekte wieder besseren Wissens. Das ist auch spannend.
Ja, wie funktioniert das denn, wenn man Leuten vorher zum Beispiel sagt, es ist ein Placebo, aber dann trotzdem ein Placebo-Effekt eintritt? Das finde ich auch so faszinierend, weil das eigentlich so widersinnig erscheint, ne?
Ja, da gibt es zwei Szenarien. Also einmal dieses Gelernte. Also der Hund, der sieht ja auch, da ist kein Futter. Und dennoch speichelt er, wenn die Glocke tönt. Wenn wir an Salz, Lakritz oder Zitrone denken, ist das auch ein bisschen so. Auch wenn wir jetzt hier uns angucken und keine Zitrone, kann das sein, dass der Speichel so eintritt. Das heißt, das ist eine gelernte körperliche Reaktion. Und dann gibt's noch die Konstellation, das nennt sich Open-Label-Placebo. Also aus dieser ganzen Placebo-Forschung, die ja ganz spannende körperliche Vorgänge sozusagen hervorgebracht hat, erwuchs sozusagen der Wunsch, das auch ethisch vertretbar zu machen. Denn in ganz vielen Experimenten, muss man ja ehrlich sagen, haben wir in der Vergangenheit Probanden getäuscht. Wir haben gesagt, du bist jetzt hier in der Studie, vielleicht kriegst du eine anabole Substanz und in Wahrheit ist das ein Placebo. Das ist natürlich total interessant für die Forschung, aber im echten Leben würde man das ja so nicht machen. Und da hat sich dieser Forschungszweig daraus entwickelt, dass man die Placebos einfach gibt und sagt, wir haben ganz viel Evidenz. Placebos können positive Effekte in Gehirn und Körper auslösen. Probier das einfach mal. Und verrückterweise, muss ich sagen, wirkt das auch. Also es gibt mittlerweile sogar Metastudien. Das sind also Studien, die Ergebnisse aus einzelnen Studien zusammenfügen und nochmal gemeinsam beurteilen. Gerade bei akuten und chronischen Schmerzen, aber auch bei Depressionen, bei Schlafstörungen, bei vielen so Befindlichkeitsstörungen kann das helfen, morgens und abends ein Placebo einzunehmen, von dem man weiß, dass es eins ist. Warum das so ist, ehrlich gesagt, kann ich das noch nicht so ganz beantworten. Ich habe so ein paar Ideen. Ich glaube, dass solche Open-Label-Placebos ganz besonders gut helfen können, wenn ich entweder vorher damit eine Wirksamkeit assoziiere, weil ich das Konzept schön finde, dass das Placebo wie ein trojanisches Pferd meine eigene körpereigene Apotheke aktiviert. Ich glaube aber, sie funktionieren auch besonders gut, wenn Symptome sowieso schwanken. Also wir haben zum Beispiel eine Studie in Patienten mit chronischen Rückenschmerzen gemacht und die sind ja selten so immer eine 7 auf einer Skala von 0 bis 10, sondern die sind mal besser und mal schlechter. Und wenn ich so eine offene Haltung einem Placebo gegenüber habe und bereit bin, an so einer Studie mitzumachen, das ist ja auch ein großer Rekrutierungsbias, und dann habe ich morgens mal nur eine 5 statt 7 in der Schmerzstärke, dann denke ich, vielleicht hat das ja doch geholfen. Und dann attribuiere ich die Wirksamkeit auf das Placebo, was aber eigentlich eine natürliche Schwankung war. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir wissen noch nicht genau, für welche Patienten besonders gut von diesen offenen Placebos profitieren und was da genau der Wirkmechanismus ist. Vielleicht ändert der sich auch über die Zeit. Und das ist noch nicht so gut bekannt. Mhm. Ich persönlich finde es viel wichtiger, diese Erwartungshaltung zu nutzen, zusammen mit Dingen, die evidenzbasiert wirken. Mhm. Und die Placebos sind für mich in der Medizin wirklich was absoluten Ausnahmesituationen vorbehalten sein sollte. Insbesondere, wenn wir halt keine gute Alternative haben. Aber wenn wir wissen, wir haben ein gutes Kopfschmerzmedikament. Also ich persönlich nehme dann lieber das mit einer guten Erwartung als ein Placebo. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Und im Sport sieht die Sache natürlich anders aus. Wenn da die Evidenz für bestimmte Dinge gering ist, dann muss einen das natürlich nicht abhalten, es trotzdem zu probieren. Aber in der Medizin, wenn wir wirksame Alternativen haben, wäre ich immer dafür, die zu nutzen.
Also wäre auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Laufverletzung habe, eigentlich der beste Weg, ne, ich lasse sie, weiß ich nicht, vielleicht mache ich Übungen, die mir der Physio gegeben hat, und noch dazu schmiere ich mir vielleicht eine Salbe drauf, die eigentlich nichts bringt. In dieser Kombination würde ich mehr von meinen Heilkräften vielleicht aktivieren, als wenn ich nur die Salbe benutze.
Ja.
Okay. Ja, verstehe. Ja, ist natürlich sehr spannend, das gesamte Thema auch, weil da von der Forschung noch so viel kommen wird, wahrscheinlich in den nächsten Jahren, ne? Ja. Und weil wir vorhin über diese negative Erwartungshaltung gesprochen hatten, das ist halt auch was im Laufen häufiger mal auftritt. Du meintest ja, man kann tatsächlich auch Schmerzen entwickeln, weil man an einen negativen Effekt glaubt. Mhm. Ich musste da zum Beispiel daran denken, wenn man zum Beispiel die Erwartungshaltung hat, dass Asphaltlaufen negativ sich auf die Knie oder so auswirkt. Könnte das dann auch sein, dass man tatsächlich da so Problematiken entwickelt, die vielleicht sonst gar nicht passiert wären? Oder ist das schon sehr
fortgeschritten? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kenne dazu jetzt keine Studie, aber wir wissen ja, wie stark eine negative Erwartung auch körperliche Beschwerden auslösen kann. Von daher kann ich mir das gut vorstellen, dass das auch mit dazu beitragen kann.
Okay.
Dass man also vielleicht früher, vielleicht läuft man normalerweise 5 Kilometer über Asphalt und alles ist in Ordnung, aber dass man, wenn man sich Sorge macht, dass der Asphalt auch Beschwerden macht, dass man da schon bei 3,5 Kilometern denkt, oh, irgendwie fühlt sich das nicht so gut an. Also negative Erwartung kann natürlich auch dafür sorgen, dass wir körperliche Signale anders wahrnehmen. Also wir wissen auch, dass Menschen mit einer erhöhten Selbstaufmerksamkeit auch so am Biege eigentlich uneindeutige Signale schneller negativ werten. Und dann gibt es so einen Kreislauf, ja, dann geht so eine Negativspirale los, dann katastrophisiere ich, oh Mensch, hätte ich mal nicht diesen Weg genommen mit dem vielen Asphalt. Und jetzt weiß ich, ich muss noch 2 Kilometer hier draufbleiben, um auf den anderen Weg zu kommen. Und dann ist man plötzlich auch selbst aufmerksamer und dann nimmt das so seinen Lauf. Das heißt natürlich nicht, dass nicht Asphalt selber einen Einfluss hat, mechanisch auf die ganze Laufdynamik. Aber die Erwartung kann ein Stückchen dazu beitragen.
Ja. Ja, diese gesteigerte Selbstwahrnehmung, ich glaube, das ist auch was, was halt im Sport, also im Hobbysport auf jeden Fall, auch gar nicht so selten ist, weil man sich natürlich viel mit dem eigenen Körper auseinandersetzt. Mhm. Man hat meistens auch eine Tracking-Uhr, ne? Also eine Laufuhr, die einem dann auch immer spiegelt, wie ist gerade der Herzschlag, wie ausgeruht bin ich. Die gibt uns ja auch nur absolute Schätzungen, an denen sollte man sich gar nicht orientieren. Aber natürlich hat man dann so mehr ein Körpergefühl vielleicht oder achtet mehr auf die Signale des Körpers. Und das kennt man auch manchmal vielleicht, der oder die ein oder andere da draußen kennt das auch, wenn man so kurz vorm Wettkampf steht und sich einfach generell Sorgen macht, ne, wie wird das ausgehen, die ersten, so die letzten Tage vorher, dass man dann auf einmal auch so winzige Piken irgendwo sofort sehr negativ interpretiert und sich dann also entweder krank fühlt oder verletzt fühlt, so kurz vorm Wettkampf, obwohl man eigentlich wirklich so evident nichts hat. Aber das Gefühl ist halt da.
Ich finde das mit diesen Fitness-Trackern total interessant. Die haben natürlich ganz viel Gutes. Und manche von denen, also selbst die Apple Watch ist ja schon zugelassen, auch in klinische Studien, um EKG abzuleiten. Das ist ja Wahnsinn, was man heutzutage machen kann. Und doch kenne ich auch aus meinem eigenen Bekanntenkreis Leute, die morgens aufwachen und auf die Uhr gucken und sagen, boah, ich habe so schlecht geschlafen. Ja. Wie soll ich durch den Tag kommen? Und dann muss ich immer lachen, weil wenn ich schlecht geschlafen habe, dann merke ich das, ohne auf eine Uhr zu gucken. Und ob jetzt die Uhr der prädiktivere Wert ist, um gut oder schlecht durch den Tag zu kommen. Also ich glaube, manchen Menschen nimmt es auch den Abgleich mit einer wirklichen Körperwahrnehmung. Da macht es alles die Uhr oder der Tracker, anstatt mal in sich hinzufühlen, wie fühle ich mich denn eigentlich gerade? Also ich glaube, es kann in beide Richtungen gehen.
Ja, kann ich auf jeden Fall auch so bestätigen. Als ich das erste Mal angefangen habe, meine Laufuhr zu tragen, war ich auch sehr, habe ich mir sehr viele Gedanken über meinen Schlaf, in Anführungszeichen, meine Schlafqualität gemacht. Also kann wirklich in beide Richtungen ausschlagen. Ja, vielleicht wollen wir uns auch mal so ein paar typische Tools dann im Laufsport angucken, die einfach sehr verbreitet sind. Also bei einer Sache, da würde ich super gerne mal deine Einschätzung wissen, und zwar zu Kinesiotape, hast du vorhin schon angesprochen. Weil soweit ich weiß, gibt es da keine, also Evidenz, dass das wirklich was bringt bei Verletzungen oder vielleicht auch Verspannungen und so. Ne? Trotzdem scheint es aber einigen Leuten auch aus meinem Umfeld zu helfen. Also wie kann das sein?
Also fachlich kann ich das gar nicht beurteilen. Ich kenne die Studien dazu nicht. Aber was ich sagen kann, ist, dass diese Kinesiotapes ganz viele Eigenschaften haben, von denen wir wissen, dass sie Erwartungseffekte boostet. Das erste ist, ich weiß nicht, wie das aktuell ist, aber häufig trägt das ja jemand auf. Man geht zu einem Experten, der einen taped. Das heißt, das ist eine besondere Leistung. Jemand ist im individuellen Kontakt mit mir, berührt mich. Das ist immer personalisiert. Da gibt es ja nicht one fits all, sondern auf mein Problem wird dieses Tape angepasst und geklebt. Ich kenne die auch nur so von der Straße. Die haben ja auch noch bunte Farben. Also man spürt sie, es wird personalisiert aufgetragen. Man sieht sie. Das sind alles Eigenschaften, die sozusagen Paradeeigenschaften von tollen Placebos sind. Und wie gesagt, ob es da drunter physiologisch, mechanisch noch eine Wirkung gibt, da möchte ich, kann ich mich gar nicht so äußern, aber es gibt viele Aspekte, die nahelegen, dass das tolle Erwartungseffekte hat.
Okay, also so ein richtiges Paradebeispiel für was, was gut wirken würde.
Insgesamt Physiotherapie, dieser 1:1 Kontakt, jemand guckt meinen Bewegungsablauf an, ist direkt da, berührt mich, hilft mir bei den Übungen. Das hat auch natürlich viel stärkere Erwartungseffekte, als abends eine kleine Tablette zu nehmen.
Mhm. Also der Menschenkontakt ist da auch ein sehr, kann ich mir vorstellen, ein positiver, ne, Parameter.
Und auch das Gefühl, das ist nur für mich, das ist maßgeschneidert. Mhm. Das ist maßgenommen an meinen Muskeln, meinen Sehnen, meinen Bändern. Das ist super.
Aber das ist dann ja eigentlich auch so der Rückschluss dann aber in der Hinsicht, dass gerade in solchen Kontakten wie zum Beispiel bei der Physiotherapie oder auch beim Arzt, beim Ärztinnenbesuch, es wichtig ist, dass man das Gefühl hat, dass es auf einen zugeschnitten ist, ne? Und dass man nicht so abgefertigt wird, weil man sich sonst wahrscheinlich...
Also das kann man auch in Studien belegen, wenn Menschen eigentlich eine identische Behandlung kriegen, aber die Hälfte glaubt, es ist auf ihre individuelle Person zugeschnitten, basierend auf dem genetischen Setting oder was auch immer, dann wirkt es besser, als wenn man glaubt, das ist jetzt hier die Leitlinie runtergerattert und alle bekommen das Gleiche.
Ja, kann ich auch total nachvollziehen, weil natürlich wünschen wir uns alle dann den individuellen Kontakt. Das ergibt
natürlich,
ja dann auch viel
mehr. Wir wollen ja auch gesehen werden mit unseren Beschwerden, bis hin zu der Sorge, ist das überhaupt das richtige Medikament für mich? Ja, hat der überhaupt zugehört, der Arzt, die Ärztin? Also ja, total nachvollziehbar.
Okay. Und wie sieht es aus bei so Produkten, die mit Kälte und Wärme spielen? Ich kann mir vorstellen, dass das ja dadurch, dass das auch wieder so was Sensorisches ist, dann prinzipiell da auch, ne? Positiv
ist auch, das gleiche Prinzip. Also man merkt das, also gerade diese Wärmepflaster, die... Das löst eine ganz starke Empfindung aus. Natürlich assoziiert man damit was. Und natürlich hat es auch physiologische Wirkung. Ich meine, das sieht man ja, wenn man so ein Wärmepflaster abzieht, ist die Haut ganz rot und erwärmt. Das steigert die Durchblutung. Also natürlich haben solche Maßnahmen auch physiologische Effekte. Aber dadurch, dass ich es die ganze Zeit spüre, ist es ja wie ein mentaler Anker. Mhm. Das wirkt. Ich sehe, es wirkt sehr knallrot. Also diese Effekte gibt es da ganz bestimmt auch. Mhm. Und bei Kälte ganz genauso. Das ist ja auch so interessant mit den ganzen Kältekammern. Auch da möchte ich mich nicht, kenne ich die Studienlage nicht, was es da physiologisch gibt. Ich weiß, dass es im Bereich der Rheumatologie und Immunologie da durchaus Effekte gibt. Wie das jetzt im Breitensport ist, kann ich gar nicht zu sagen. Aber klar, man geht an einen besonderen Ort, man spürt, dass es kalt ist. Ich muss vielleicht sogar dafür bezahlen. Das löst natürlich auch hilfreiche Erwartungen aus, zusätzlich zu dem, was es wahrscheinlich physiologisch macht.
Ich höre da auch in dem Kontext immer, es ist so ein bisschen typabhängig, ob Wärme oder Kälte besser für einen wirkt. Das wäre ja auch mit dem Placebo dann wahrscheinlich zu erklären, oder? Ob man für einen es einfach mehr, so was sich auch besser anfühlt für einen persönlich.
Genau.
Okay.
Also natürlich könnte man auch bei allem, also wenn jemand jetzt eine akute Entzündung hat, dann ist immer Kälte sinnvoll, also rein medizinisch. Aber du hast absolut recht, Patientenpräferenz ist eben was Wichtiges. Wenn irgendwas aligned ist im Einklang mit meinem Gespür und mit meinen Erwartungen, dann hilft mir das auch besser. Also wenn ich das Gefühl habe, Kälte ist gut, da kann mir jemand dreimal erzählen, Wärme ist aber gut, dann wird diese Wärme nicht so gut helfen wie die Kälte, mit der ich schon ein paar Mal gute Erfahrungen gemacht habe. Das ist was, was wir aus meiner Sicht in der Medizin auch viel mehr berücksichtigen müssen. Wir tun immer ein bisschen so, als Ärztinnen und Ärzte, als seien Patientinnen und Patienten unbeschriebene Blätter. Ja, die haben eine Erkrankung und dann gucken wir in unseren Leitlinien nach und dann steht da was. Aber zu berücksichtigen, dass Patientinnen auch Präferenzen haben, ist aus meiner Sicht was ganz Wichtiges, solange wir uns in einem leitliniengerechten Rahmen befinden, das auch zu berücksichtigen.
Ja, stimmt. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil es wäre ja eigentlich leicht abzufragen, wenn es jetzt so um Kleinigkeiten geht, ne, dass man einfach vorher den Status quo der Person checkt, um dann die besten Maßnahmen zusammen auszusuchen.
Ja, diese psychologische Komponente, die wird halt häufig ignoriert. Pharmakologisch machen wir das ja. Wir arbeiten bei Kopfschmerzen zum Beispiel, weiß ich, es gibt die Substanz und die und dann notiere ich mir, das hat gewirkt, das hat nicht gewirkt. Aber wir machen das eigentlich nur, um pharmakologisch zu entscheiden, welche Substanz war denn noch nicht dabei oder wie wurde die dargereicht. Aber diese sozusagen diese psychologische Gedächtnisspur zu berücksichtigen, das wünschte ich mir, dass meine Kolleginnen und Kollegen das noch mehr machen, dass es auch mehr gelehrt wird, dass das wichtig ist, welche Behandlungserfahrungen und Trajektorien Menschen so haben in ihrem Leben. Denn das baut sich über ein ganzes Leben lang auf.
Ja, Ja, super spannend. Ich kann mir vorstellen, bei Kompressionsstrümpfen ist es dann auch so ähnlich, ne, wie bei den Kinesiotapes, weil das ja auch wieder so ein körperliches Gefühl auslöst, vielleicht auch mal was ganz anderes ist, weil gerade am Anfang, als es noch nicht so verbreitet war, war das, glaube ich, auch schon was Besonderes, ein besonderes Produkt. Wenn man das erste Mal da mit diesem krassen Kompressionsgefühl gelaufen ist, kann ich mir vorstellen, dass das dann auch einen positiven Effekt deshalb zeigt, ne?
Na klar. Und dazu ist es ja auch, hat es ja auch so eine gewisse, ich will gar nicht sagen Scheinplausibilität. Wir kennen ja die Kompressionsstrümpfe aus dem medizinischen Bereich. Also dass man damit den Blutrückstrom verändern kann, das ist ja physikalisch total sinnvoll. Ob das jetzt jede Kompressionslaufsocke überhaupt mechanisch kann, kann ich nicht beurteilen. Aber allein, dass man das Ding kauft, sich das anzieht, ist ja manchmal auch gar nicht so einfach, das anzuziehen. Und dann spürt man es, hat auf jeden Fall schon mal einen Effekt, der hilfreich sein kann, über die vielleicht physiologische Wirkung hinaus.
Ja, macht Sinn. Und wenn wir schon bei Socken sind, können wir uns auch eigentlich die Schuhe auch gleich angucken.
Oh, da kenne ich mich gar nicht gut mit aus, aber das ist ja auch ein ziemlicher Hype irgendwie.
Absolut. Und da du vorhin auch gesagt hast, manchmal ist es so, je teurer, desto mehr Wirkung, könnte ich mir halt vorstellen, dass vielleicht auch das dann natürlich mit dazu beiträgt, wenn man einen besonders schönen, besonders teuren Schuh läuft, dass man sich vielleicht sogar ein bisschen schneller darin bewegt, weil man halt weiß, er ist besonders.
Das kann ich mir absolut vorstellen. Ja. Das ist ja bei anderen Dingen auch, also teure Kosmetikprodukte werden als wirksamer wahrgenommen als günstiger. Der Klang in einer sehr teuren Lautsprecherbox wird als hochwertiger wahrgenommen. Genauso wie der Wein, der 40-Euro-Wein mit einem schönen Etikett anders wahrgenommen wird als ein günstiger. Also das wird bei den Schuhen ganz bestimmt genauso sein.
Ja, weil du gerade auch den Wein angesprochen hast, vielleicht können wir uns da auch mal das Thema Ernährung noch anschauen, weil da wird es ja manchmal dann auch so ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Also nicht alles ist da ja dann auch so wirklich risikofrei. Es gibt ja durchaus auch Gesundheits- oder Ernährungstrends, die eine gesundheitsfördernde Wirkung wird behauptet, dass sie eine haben. Würde diese Annahme dann auch schon ausreichen, um eine Wirkung zu erzielen? Oder ja, gibt es da irgendwie auch Risiken, deiner Meinung nach?
Ja, da gibt es wenig Untersuchungen zu. Diese Studie aus Stanford, wo die Personen ihr vermeintliches genetisches Risikoprofil mitgeteilt bekommen haben, die hatte auch einen Arm, wo sozusagen ein hochkalorischer Drink zu sich genommen wurde. Und die konnten zeigen, wenn ich glaube, ich habe das schlechtere genetische Profil, dann haben die tatsächlich eine andere Insulin- und Zucker- und auch Ghrelin-Ausschüttung auf diesen Drink gehabt.
Wow.
Ich muss sagen, das ist nicht repliziert worden und ich weiß auch nicht, wie groß die Effekte sind. Also wie stark jetzt da die körperlichen Effekte sind, würde ich mir nicht gern anmaßen zu beurteilen. Aber ganz klar sind Erwartung und Motivation ganz eng miteinander verknüpft. Wenn ich erwarte, Proteine sättigen mich mehr als alles andere und Proteine haben ja sowieso physiologisch einen sättigenden Einfluss als Cola. Und wenn ich das aber auch mir immer bewusst mache, dann kann das natürlich im Sinne einer self-fulfilling prophecy unterstützen, auch so eine Diät oder eine Ernährungsweise einzuhalten, wenn ich das daran glaube. Also das kann das bestimmt mit unterstützen. Und wir sehen es ja anders auch bei vielen Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also ganz viele Menschen, die für sich glauben, dass sie irgendwelche Lebensmittel nicht vertragen, da kann man zumindest laborchemisch nicht nachweisen, dass die wirklich eine Laktoseintoleranz haben oder dass die wirklich eine Glutenintoleranz haben. Das gibt es natürlich alles, aber das, was Menschen für sich wahrnehmen, klafft sozusagen mit den Laborbefunden auseinander. Das heißt, da ist auch ganz viel Raum für negative Erwartungen und konditionierte Effekte. So würde ich es, glaube ich, mal ausdrücken.
Ja, das finde ich auch ganz spannend, dieses Thema in Anführungszeichen eingebildete Unverträglichkeiten. Ich kenne auf jeden Fall auch Personen in meinem Umfeld und trotzdem leiden die Personen dann ja darunter, weil sie trotzdem körperliche Effekte entwickeln. Ne?
Absolut, das ist mir ganz wichtig. Weder Placebo-Effekte noch Nocebo-Effekte sind ja eingebildet. Die sind da. Die haben nur nichts mit der Laktose zu tun, sage ich jetzt mal. Oder in manchen Fällen jedenfalls nicht.
Und wie wäre denn
definitiv echt?
Ja. Wie wäre dann jetzt aus deiner Sicht auch die Herangehensweise an so einen Fall? Also irgendwie muss man es ja ernst nehmen. Andererseits möchte man ja auch vielleicht die Person am Ende heilen von diesen Effekten. Das wäre vielleicht noch ganz interessant, wie würde man an sowas rangehen aus Ärztinnensicht?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich bin ja jetzt Neurologin und habe mit Ernährung, muss ich sagen, relativ wenig zu tun. Ich weiß aber, dass es zum Beispiel aus dem Bereich Reizdarmsyndrom auch sowas wie Expositionstraining gibt. Also, dass man einfach lernt, sich zu trauen, bestimmte Lebensmittel, von denen man dachte, man verträgt sie nicht, unter kontrollierten Bedingungen wieder einzunehmen und das einfach auszuhalten und zu erfahren, okay, ganz schlimm wird es tatsächlich nicht. Also auch da sind so lernbasierte Strategien hilfreich. Ich glaube auch, dass Aufklärung und Vertrauen sehr viel hilft. Also wenn ich dann zum Gastroenterologen gehe und der macht alle Tests und der findet, das ist alles in Ordnung, dann braucht es aber leider wieder viel Vertrauen in diese Ärztin oder den Arzt und eine gute Information, zum Beispiel zu Nocebo-Effekten, damit ich Vertrauen fasse, okay, es ist wirklich nicht die Laktose, es ist was anderes. Aber weil sich Nocebo-Effekte eben leichter entwickeln, als dass man sie wieder los wird, ist es, wie du sagst, es ist gar nicht so trivial. Ja. Denn einfach zu sagen, ja, es ist ein Nocebo-Effekt, lass das mal bleiben, das funktioniert ja auch nicht. Also man braucht dann irgendeine andere Evidenz, die meine Erwartung und Erfahrung so verändert, dass das über die Zeit dann sich erholt sozusagen.
Ja, schon ganz schön komplex.
Also ja, ist nicht, komplex. Ja.
Ist nicht so leicht geklärt dann, wenn man es erstmal hat, nenne ich es jetzt mal. Ja, dann lass uns doch vielleicht zum Abschluss auch nochmal kurz einen Blick auf Supplements werfen, weil ich weiß, kein kleines Thema. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass da auch richtig viel nur in Anführungszeichen Placebo-Effekt ist, weil es ja zum Teil auch so widersprüchliche Daten zu unterschiedlichen Nahrungsergänzungsmitteln gibt oder unterschiedlichen Vitamineinnahmen. Das ist ja ganz oft gar nicht so klar und unterschiedliche Leute berichten auch sehr unterschiedliche Erfahrungswerte von der Einnahme verschiedener Nahrungsergänzungsmittel. Siehst du da auch ein großes Potenzial für Placebo?
Auf jeden Fall. Also ich würde versuchen, mich da irgendwie diplomatisch auszudrücken, aber wir wissen ja, dass die allerwenigsten Menschen wirklich zum Beispiel Vitamine supplementiert bekommen müssen oder bestimmte Nahrungsergänzungsmittel. Das sind sehr ausgestanzte Situationen. Und alles, was die Menschen so aus Lifestyle Gründen machen, für viele Dinge gibt es klinisch keine Evidenz. Also wenn man das testet in Studien, nehme ich das Supplement oder nehme ich es nicht, verblindet gegen Placebo, sieht man keine Effekte in ganz, ganz vielen Bereichen. Das heißt, da ist auch so ein Bereich, wo viel Luft für individuelle Erwartungen und Überzeugung ist. Und so würde ich es mal ausdrucken.
Ich habe mich auch gefragt in dem Zuge, weil wir ja auch schon besprochen haben, dass gerade so eine medizinische Datenlage sich sehr positiv auswirken kann in der Wirkung des Placebos, wenn jetzt so ein Supplement auch sehr medizinisch dargestellt wird, ne, und nicht so als reines Lifestyle-Produkt geframed wird, sondern eher halt vielleicht medizinischer verpackt aussieht oder irgendwie komplexe Fachbegriffe benutzt, ist da dann auch wahrscheinlich so die Marketingstrategie dahinter, diesen Placebo zu aktivieren?
Absolut. Wir wissen, dass die Verpackung auch einen großen Einfluss hat, genau wie beim Wein. Ja. Also irgendwas, was professioneller, medizinischer aussieht, hat stärkere Effekte als was, was ich mir bei DM an der Kasse in irgendwelchen Pappschachteln kaufen kann. Das ist einfach so. Ja. Was ich ein bisschen mit Sorge betrachte, ist, wir haben ja durch Social Media einen großen Einfluss von medial sehr aktiven Menschen und nicht alle Menschen, die da sind, mit einer großen Reichweite geben die Evidenz wirklich wieder, korrekt wieder. Denn es gibt, ich sag mal, es gibt fast nichts, wo es nicht irgendeine Studie gibt. Aber Studien sind halt sehr unterschiedlich gemacht. Also damit beschäftigt sich die evidenzbasierte Medizin auch zu gucken, wie ist denn die Gütekriterie, wie ist das Gütekriterium für eine Studie, wie groß war die multizentrisch, war das verblindet. Also irgendeine kleine Studie, wo es irgendjemandem besser ging mit irgendwas, finden sie immer. Und wenn dann ein Influencer mit einer großen Reichweite selber diese Credibility vermittelt, mir hat das geholfen und allen meinen Freunden auch, dann hat es plötzlich ein starkes Gewicht und jetzt kann man sagen, viele Sachen sind irgendwie harmlos, ob ich jetzt das Kollagenprodukt zu mir nehme oder nicht. Schadet nur meinem Geldbeutel. Aber das finde ich, ja, da sehe ich jedenfalls eine Herausforderung, dass dieses System ein bisschen in Unwucht gerät, weil nicht alle Menschen, die sich äußern, auch mit großer Reichweite äußern, da wirklich sich an die Fakten halten.
Ja.
Und das hat dann eine große Sogwirkung.
Ja.
Das ist einfach so. Wir sind so Menschen, wir sind soziale Tierchen. Wir beobachten Therapieerfolg und Misserfolg. Und wir beobachten auch, ah, dem geht's ja gut, der nimmt das Supplement, das möchte ich auch. Ich möchte auch so sein wie der. Das ist psychologisch schwierig.
Ja, naja, es gab ja auch in der Vergangenheit auch mal Fälle, wo InfluencerInnen zum Beispiel von Nahrungsergänzungsmitteln berichtet haben, die angeblich Krebs heilen können oder so. Ne? Mhm. Da hat man dann ja schon das ethische Dilemma, dass das auch völlig falsche Versprechungen sind.
Absolut,
ja. Ne? Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, wenn das jetzt Leuten dann bei der Therapie helfen würde, wäre das dann so verwerflich? Also ist es dann auch immer so ein ethisches Abwägen oder hast du dann schon sehr klare Meinung?
Immer wenn es wirksame Alternativen gibt, finde ich das absolut verwerflich zu sagen, wir nutzen nicht die, sondern irgendwas anderes. Und wenn es jetzt um diesen ganzen Longevity-Sektor geht, ja, wir müssen uns gesund ernähren, wir müssen uns bewegen, wir müssen sozial in Interaktion bleiben und unseren Geist anregen. Ja. Damit, das sind 5 Sachen und die muss man einfach machen.
Ja.
Und damit kann man 1000-mal mehr erreichen als mit irgendwelchen Supplements. Ja.
Ja.
Ist halt einfacher, ein Supplement zu nehmen, als 5-mal die Woche allein sich an die WHO-Empfehlung für Bewegung zu halten, ist gar nicht so einfach im normalen Alltag.
Stimmt. Ja. Ja, natürlich sind dann greifen natürlich solche Versprechen auch besonders die Leute vielleicht, die ja da sich irgendwie auch einfach machen wollen, verständlicherweise. Also ich sehe da auch gar nicht so sehr die Schuld halt dann bei den KonsumentInnen, weil man dazu neigt, Dinge zu glauben. Ne?
Ich glaube, man muss sich immer bewusst machen, und das ist in so einer Sportsendung oder einem Sportpodcast, das ist das beste Medikament, ist, sich selber zu bewegen.
Ja.
Damit ist alles, also das hat mannigfaltige Wirkungen auf das Gehirn, auf den Körper, auf die Neuroplastizität. Alle Organe werden positiv beeinflusst. Die Zellen, alles. Also jemand, der Sport macht, der braucht aus meiner Sicht ganz viel von dem, was da so gehypt wird, eigentlich überhaupt nicht.
Ja. Das stimmt. Da sind wir auch genau, also das versuchen wir eigentlich auch immer zu predigen, dass da vielleicht maximal das i-Tüpfelchen on top ist, aber die Basis ist dann eben wirklich ganz stumpf, vielleicht auch einfach die Bewegung, eine gute Grundernährung, sowas.
Genau.
Ja. Okay, wenn du vielleicht auch unseren Hörenden noch irgendwelche Placebo-Tipps für ihr Leben oder ihr Training oder auch den Alltag auf den Weg geben dürftest, was wäre das? Hast du da noch irgendwas, was du ihnen vielleicht an die Hand geben möchtest?
Gute Frage. Ich würde euch empfehlen, guckt euch mal auf unserer Homepage um. Mhm. Wir haben eine Homepage von unserem Sonderforschungsbereich. Mhm. Wir sind nämlich sehr glücklich, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft diese Forschung fördert. Die Seite heißt www.treatmentexpectation.de. Ich hoffe, das wird auch in den Shownotes verlinkt.
Auf jeden Fall.
Da kann man sich das angucken. Wir haben auch 2 Bücher zu dem Thema geschrieben. Die Punchline ist, guckt, was euch Vertrauen in das bringt, was ihr macht.
Ja.
Guckt, welche Informationen braucht ihr, um euer Training gut zu gestalten. Tauscht euch mit anderen Leuten aus. Lieber nochmal nachlesen. Und gerade wenn es den Geldbeutel sehr strapaziert, lieber nochmal drüber nachdenken. Ist es wirklich die Socke oder bin ich es nicht eigentlich selber, die diese tolle Leistung aus mir herausholt? Kann ich nicht auch mit Meditation, mit Selbstaufmerksamkeit, mit dem richtigen State of Mind genau das Gleiche erreichen wie mit irgendeiner Jacke oder einer Socke oder einem Supplement. Das, wie gesagt, soll nicht so flapsig klingen, wie es vielleicht gerade rüberkommt, aber es ist eigentlich ja alles in euch drin, was man damit vermeintlich rausholt. Das kann man vielleicht auch im Shortcut ohne die Socke.
Ja.
Aber wenn sie hilft, dann dann ja, natürlich auch die
richtig. Glocke. Wenn es vielleicht ein Ritual auch schon ist, das ja. haben wir ja auch gelernt, kann dann manchmal ja. helfen. Aber ist es wirklich die Socke oder bin ich selber, finde ich, ist ein sehr schöner Spruch, werde ich mir auf jeden Fall merken. Ich glaube, unsere Hörenden konnten sich auch sehr viele Impulse heute mitnehmen. Deshalb an dieser Stelle vielen lieben Dank, Ulrike, dass du ja hier warst und dieses sehr schöne gerne. Gespräch mit mir geführt hast. Ja.
Vielen Dank.
Ja, danke. Ich werde auf jeden Fall alle Links, die du angesprochen hast, wie immer in den Shownotes verlinken. Super. Genau, da können die Hörenden gerne mal in die Folgenbeschreibung reinschauen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Danke auch an alle Hörenden für euren Support. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie uns gerne in den Kommentaren auf Spotify oder auch auf Instagram unter achilles.running. Und damit wie immer bis nächsten Freitag. Bleibt gesund und keep on running.